Herzlich willkommen zu Physikalische Chemie 1 für Life Science und Lehramt 1. Ich würde gerne mit Ihnen kurz wiederholen, was wir das letzte Mal gemacht haben. Und dann würde ich gerne, um Sie kurz kennenzulernen, Sie fragen, ob Sie erstens Life Science oder zweitens Lehramt studieren. Sie könnten, dann sehen wir, dass ungefähr 80% von Ihnen Life Science studieren. Dann würde ich gerne gleich in die Wiederholung einsteigen. Wir hatten ein bisschen Mathematik zunächst gemacht. Und meine erste Frage wäre, was ist eine Differentialgleichung? Ist das erstens eine Gleichung für eine gesuchte Funktion, in der auch Ableitungen dieser Funktion vorkommen? Oder ist es zweitens eine Gleichung, bei der ein Term eine Differenz erhält? Oder ist es eine Gleichung mit mehr als einer Lösung, sodass abgewogen werden muss, welche sinnvoll ist? Würde ich Sie jetzt bitten, hier abzustimmen. Immerhin mit drei Viertel stimmt die Antwort, es ist eine Gleichung, in der wir eine Funktion suchen und typischerweise kommen Ableitungen vor. Dann, um nochmal ein bisschen komplexe Zahlenebene zu wiederholen, nehmen Sie an, Sie haben einen Term e hoch i Alpha ist gleich i und dann könnten Sie sich fragen, was ist denn Alpha, damit e hoch i Alpha i ist? Und das kann man gut im Kopf ausrechnen. Und Sie haben hier fünf verschiedene Antwortmöglichkeiten, nämlich 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad, 275 Grad oder 45 Grad. Und wenn Sie jetzt hier noch ein bisschen am Rätseln sind, können Sie sich vielleicht die komplexe Zahlenebene vorstellen, Realteil auf der X-Achse, Imaginärteil auf der Y-Achse und dann überlegen, welcher Winkel benötigt wird, um auf i zu kommen. Und 90 Grad ist in der Tat richtig. Ja, Sie kommen mit 90 Grad vom Realteil in der wenn ich das für Sie darstelle, wäre die Realteilachse positiv in diese Richtung und dann kommen Sie mit 90 Grad auf die Y-Achse, die zu I passt. Gut, dann hatten wir begonnen mit Kapitel 1.1, klassische Wellen. Dazu würde ich gerne kurz wiederholen, dass wir im Eindimensionalen eine Welle beschrieben haben, zum Beispiel mit einer Wellenfunktion Psi, die dann von x, dem Ort, und t, der Zeit abhängt. Und die können Sie zum Beispiel als Sinuswelle beschreiben mit einer Amplitude a. Und dann kommt eine Sinusfunktion kx minus Omega t plus einer Phase phi. Und k ist dabei eine abkürzende Schreibweise für den Wellenvektor, hier eine Wellenzahl, als 2 pi geteilt durch die Wellenlänge lambda und Omega die Kreisfrequenz mit 2 pi nü. Meine Frage zu dieser Wellenfunktion Psi von x und t ist gleich a mal Sinus kx minus Omega t plus phi, wäre die Frage, in welche Richtung breitet sich diese Welle aus? Erstens in positive x-Richtung, zweitens in negative x-Richtung oder drittens überhaupt nicht. Also das war sehr eindeutig, 90% von Ihnen sagen in positive x-Richtung, das stimmt. Wir hatten letztes Mal ziemlich genau angeguckt, was sind die Nullstellen dieser Funktion, wie verschieben sich die Nullstellen mit wachsendem t und wir haben eben gesehen, die Nullstellen wandern nach rechts, sodass sich diese Welle in positive x-Richtung ausbreitet. Genau. Dann habe ich Ihnen hier mal aufgeschrieben, eine Wellenfunktion Psi von x und t, die besteht aus einer Überlagerung von zwei Sinusfunktionen. Einmal das Argument des Sinus kx minus Omega t, einmal das Argument des Sinus kx plus Omega t. Und meine Frage dazu wäre, welches Wellenbild erwarten Sie für die Überlagerung dieser beiden Wellen? Erstens eine Welle, die sich doppelt so schnell ausbreitet, zweitens eine Welle, die sich in Y-Richtung ausbreitet oder drittens eine stehende Welle. Die Lösung habe ich auch hier an die Tafel geschrieben. Wenn Sie von dieser Zeile hier weiterrechnen, kommen Sie auf sowas wie 2a Sinus kx, also eine Funktion, die nur vom Ort abhängt, multipliziert mit Cosinus Omega t. Um es noch deutlicher zu machen, kann man dieses 2a Sinus kx auch als eine Funktion phi von x schreiben, die dann mit Cosinus Omega t moduliert wird. Und das wäre genau das, was eine stehende Welle ist. Und da sind Sie auch sehr sicher mit 91%, das passt genau. Dann haben wir ganz allgemein diese Differentialgleichung, diese klassische nicht-dispersive Wellengleichung aufgeschrieben, die sagt, die zweifache Ableitung von Psi, x und t nach x ist 1 durch v-Quadrat, zweifache Ableitung nach der Zeit. Und meine Frage wäre, was ist denn die Lösung dieser Wellengleichung? Ist es eine Zahl x, eine Zahl t, eine Funktion Psi von x und t oder viele Funktionen Psi von x und t? Was ist die Lösung dieser klassischen nicht-dispersiven Wellengleichung? Und auch hier haben Sie recht, die Lösung sind viele Psi von x und t. nämlich alle die Psi von x und t, die irgendwelche Wellen beschreiben, zum Beispiel die Wellenfunktion, die ganz oben an der Tafel steht, a mal Sinus kx minus Omega t plus phi, wäre eine der Lösungen für diese klassische nicht-dispersive Wellengleichung. Dann steht hier eine 70. Das ist der Hinweis für mich, dass ich die Gelegenheit gerne nutzen wollte, meinem Vater zu einem runden Geburtstag zu gratulieren. Das würde ich auf diesem Wege tun. Happy Birthday. Und dann steht hier noch die Wellenfunktion Psi von x und t, die als komplexe Zahl geschrieben ist. Und ich hatte relativ viel Zeit dafür investiert, dass Sie gesehen haben, dass wenn man den Realteil dieser komplexen Wellenfunktion verwendet, kommt man gerade wieder auf eine Sinusfunktion. Das liegt daran, dass eben dieser Faktor e hoch ikx minus Omega t dafür sorgt, dass Sie in der komplexen Zahlenebene rotieren und damit eben vom Realteil über den Imaginärteil wieder zum Realteil kommen. Und wenn Sie nur den Realteil dieses Ausdrucks betrachten, dann entspricht es gerade so einer sinusförmigen Oszillation. Quantenmechanische Wellen müssen nicht reell sein, die können auch komplex sein und deswegen werden wir sehen, dass wir quantenmechanische Wellen gerne als a mal e hoch ikx minus Omega t plus phi beschreiben. Dann hatten wir diskutiert in unserem Kapitel 2 Schrödinger-Gleichung, was wir nur begonnen hatten, warum eigentlich diesen ganzen Zirkus, warum können wir die mikroskopische Welt nicht klassisch beschreiben, wie Sie es seit der 7. Klasse in der Schule gelernt haben, weil es viele Experimente gibt, die zum einen zeigen, dass wir einen Welle-Teilchen-Dualismus experimentell finden, das heißt, wir können zum Beispiel bestätigen experimentell, dass sich Licht wie eine Welle verhält. Es gibt aber auch ein Experiment, mit dem wir zeigen können, dass Licht aus Teilchen besteht. Oder umgekehrt, wir können zeigen, dass Elektronen Teilchen sind. Wir können aber auch zeigen, dass Elektronen sich wie Wellen verhalten. Und dieser Welle-Teilchen-Dualismus, den können wir nur schwer greifen mit gesundem Menschenverstand, weil unser Menschenverstand eben ausgeprägt ist in einer Umgebung aus makroskopischen Objekten und wir deswegen keine Erfahrung haben, wie Elektronen durch Doppelspalte fliegen. Wir können aber relativ einfach ausrechnen, wie sich solche Teilchen verhalten. Und das ist sozusagen eine der großen Herausforderungen an Sie. Sie müssten sich zu einem ganz großen Teil dieser Veranstaltung auf ein mathematisches Gerüst verlassen, was Ihnen Ergebnisse prognostiziert, die in vielen, vielen Experimenten immer wieder so gefunden worden sind. Das erste Experiment, was ich gerne diskutieren würde, ist der photoelektrische Effekt. Sie erinnern sich, wir haben eine Metallplatte hier. Wir lassen Licht auf die Metallplatte fallen und wir messen die Geschwindigkeit der herausgeschlagenen Elektronen, die kinetische Energie der herausgeschlagenen Elektronen, indem wir eine Gegenspannung anlegen zwischen einem Elektronenkollektor und der Metallphotokathode. Und ich habe vielleicht eine Sache noch vergessen anzuschreiben, die wir vielleicht einfach nochmal ins Gedächtnis rufen sollten. Und zwar hatte ich Ihnen gerade erzählt, dass Sie diese Teilchen, die durch den Doppelspalt gehen, als Welle beschreiben können. Und das ist eine Materiewelle, Welle, die wir auch mit einer Wellenlänge beschreiben können. Und diese Wellenlänge ist gegeben als Lambda ist Plancksches Wirkungsquantum durch den Impuls, das ist die de Broglie-Wellenlänge. Und Sie können einfach jetzt den Impuls von Teilchen p ausrechnen, können h durch p rechnen, bekommen dann die Wellenlänge und können mit dieser Wellenlänge genau so rechnen, wie Sie mit klassischen Wellen rechnen würden. Das müssen wir jetzt ein bisschen weiter formalisieren und müssten verknüpfen diese de Broglie-Wellenlänge mit der klassischen nicht-dispersiven Wellengleichung. Und ich würde gerne noch eine Einschränkung zunächst machen. Und zwar würde ich gerne zunächst mit Ihnen Situationen anschauen, in denen die Teilchen, die wir untersuchen wollen, die Elektronen, die Moleküle, was auch immer, dass die beschrieben werden können durch stehende Wellen. Ich habe mir schon ziemlich viel Mühe gemacht, stehende Wellen bei Ihnen an den Mann zu bringen, indem Sie erinnern sich, wie ich irgendwelche Gedankenexperimente mit plätschernden Händen in der Badewanne probiert hatte, indem wir es hier nochmal aufgeschrieben hatten. Und das ist nicht umsonst, weil Sie die allermeisten einfachen sogenannten stationären Systeme, also zum Beispiel Atome oder Moleküle, mit Wellenfunktionen beschreiben können, die stehenden Wellen entspricht. Diese Einschränkung gilt dann nicht mehr, wenn Sie ja, dynamische, sich entwickelnde Systeme haben, zum Beispiel sowas beschreiben wie wollen, wenn Sie sowas beschreiben wollen, wie ein Photon trifft auf ein Molekül, regt dieses Molekül an, dann reichen stehende Wellen nicht mehr, aber in vielen, vielen Fällen reichen stehende Wellen. So, also was will ich verquicken? Ich will die Materiewellenlänge nehmen. Behaupte, dass sich diese Materieteilchen wie Wellen verhalten, dann kann ich auch die klassische nicht-dispersive Wellengleichung anwenden und dann will ich den einfacheren Sonderfall nutzen, dass wir uns stehende Wellen angucken. Und das würde ich jetzt mit Ihnen aufschreiben. Also die klassische nicht-dispersive Wellengleichung schreibe ich einfach nochmal ab. D Quadrat Psi von x und t nach dx Quadrat ist 1 durch v Quadrat d Quadrat Psi von x und t nach dt Quadrat. Und ich setze jetzt eine stehende Welle ein. Mit stehender Welle. Und dann kann ich Psi von x und t schreiben als Phi von x mal Cosinus Omega t. Dann bekomme ich d Quadrat Phi von x nach dx Quadrat. Mal Cosinus Omega t. Das ist jetzt die linke Seite der klassischen nicht-dispersiven Wellengleichung, bei denen ich für Psi von x und t Phi von x mal Cosinus Omega t eingesetzt habe. Ich leite jetzt nur Phi zweimal nach dem Ort ab, weil Cosinus Omega t nicht vom Ort abhängt. Deswegen steht hier nur die zweifache Ableitung von Phi nach dem Ort multipliziert mit Cosinus Omega t. Und auf der rechten Seite schreibe ich das 1 durch v Quadrat hier ab, 1 durch v Quadrat. Und jetzt muss ich Psi von x und t zweimal nach der Zeit ableiten. Ich muss also Phi von x mal Cosinus Omega t zweimal nach der Zeit ableiten. Phi von x hängt nicht von der Zeit ab, kann ich einfach wieder hinschreiben. Cosinus Omega t zweimal nach der Zeit abgeleitet gibt ein Minus Omega Quadrat. Und dann habe ich hier noch ein Phi von x mal Cosinus Omega t. Das kann ich ein bisschen umstellen. Und kann schreiben d Quadrat Phi von x nach dx Quadrat plus Omega Quadrat durch v Quadrat Phi von x ist gleich 0. Und jetzt kann ich als nächstes das Ganze ausdrücken in Form von Wellenlängen. Dann komme ich zu d Quadrat Phi von x nach dx Quadrat plus 4 Pi Quadrat durch Lambda Quadrat Phi von x ist gleich 0. Viel zu verstehen gab es bisher nicht. Wir haben nichts anderes getan, als die klassische nicht-dispersive Wellengleichung genommen. Hier haben gesagt, wir wollen uns für stehende Wellen und mit stehenden Wellen beschäftigen, haben deswegen für Psi von x und t Phi von x mal Cosinus Omega t eingesetzt und einfach nur gerechnet. Jetzt kommt der nächste kreative Schritt. Und zwar ist der, dass wir für das Lambda jetzt die de Broglie-Wellenlänge einsetzen. Das heißt, wir haben mit Lambda gleich h durch p weiterzurechnen. Und jetzt würde ich gerne den Impuls ausdrücken durch die Gesamtenergie und die potenzielle Energie. Das funktioniert so, dass ich p² durch 2m ist gleich e minus v von x schreibe. Und das bedarf ein bisschen Erklärung. Der Impuls p ist Masse mal Geschwindigkeit, also m mal v. Die kinetische Energie ist ein halb mv². Das heißt, wenn ich p² durch 2m ausrechne, für p setze ich m mal v ein. Das heißt, hier oben im Zähler steht m² v². Ich teile m² v² durch 2m. Dann steht hier auf der linken Seite insgesamt gerade ein halb mv². Ein halb mv² wäre die kinetische Energie. Wäre irgendjemand von Ihnen noch dabei? Nein. Okay. Also, Sie erinnern sich vielleicht, dass der Impuls Masse mal Geschwindigkeit ist. Okay. Und Sie erinnern sich daran, dass die kinetische Energie eines Teilchens ein halb mv² ist. Das haben Sie in Physik wahrscheinlich irgendwann in der Schule mal gelernt. Wenn Sie jetzt den Term bilden p² durch 2m, dann können Sie sich zunächst das p² ausrechnen. Das ist m² v². Und dann teilen Sie m² v² durch 2m, dann bleibt ein halb mv² übrig. Und ein halb mv² ist gerade die kinetische Energie. Also entspricht das hier gerade der kinetischen Energie. Und die Behauptung ist jetzt, dass die kinetische Energie der Gesamtenergie E entspricht, wenn ich noch die potenzielle Energie abziehe. Und an dieser Stelle haben Sie vielleicht irgendwie so eine Hügellandschaft vor Augen. In dieser Hügellandschaft, von mir aus mit grünen Wiesen, können Sie einen Ball einbringen und der rollt jetzt irgendwie durch diese Hügellandschaft. Und jetzt wissen Sie natürlich alle, der ist besonders schnell dann, wenn er gerade unten im Tal angekommen ist. Da ist nämlich seine potenzielle Energie aufgrund des Gravitationsfeldes sehr klein geworden. Er ist unten angekommen, dort ist seine kinetische Energie sehr hoch. Dann rollt er den nächsten Hügel wieder hoch, dabei steigt seine potenzielle Energie an und seine kinetische Energie wird kleiner. Oder anders ausgedrückt, die Gesamtenergie setzt sich zusammen aus der kinetischen Energie und der potenziellen Energie. Jetzt diskutieren wir hier ja irgendwie quantenmechanische Wellen in einem eindimensionalen Universum, weil die Wellenfunktion nur von x und t abhängt, aber nicht zum Beispiel von y und z. Das heißt, Sie müssten sich jetzt bitte eine eindimensionale Hügellandschaft vorstellen. Und deswegen hängt das Potenzial dieser Hügellandschaft nur von x ab. Okay. Das fand ich einleuchtend. Und damit kann ich jetzt p nochmal anders schreiben. Damit ergibt sich, dass p gerade Wurzel aus 2m mal Klammer auf e minus v von x Klammer zu ist. Und jetzt passieren zwei Dinge auf einmal. Wir gehen zurück zu unserer Wellengleichung. Die steht hier. Ich setze jetzt für Lambda-Quadrat h-Quadrat durch p-Quadrat ein. Und für p setze ich Wurzel aus 2m e minus v ein. Und dann bekomme ich d Quadrat phi von x dx Quadrat plus 8 pi Quadrat m geteilt durch h Quadrat mal Klammer auf e minus v von x Klammer zu mal phi von x ist gleich 0. Jetzt passieren noch zwei Schritte, die nur aus Konvention passieren. Das eine ist, dass wir den Ausdruck h durch 2pi, den brauchen wir so oft, dass wir den abkürzen durch h quer. Und wir verwenden nicht mehr phi von x, sondern ohne dass es irgendeine weitere Bedeutung hätte, wir nennen die Wellenfunktion Psi von x. Das ist einfach nur, damit Sie sich in den Lehrbüchern zurechtfinden, damit wir da die gleiche Notation haben. Und damit können wir die Gleichung schreiben als minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat Psi von x nach dx Quadrat plus v von x Psi von x ist gleich e Psi von x. Und das könnte die Gleichung sein, die in der Stefan Mecking als Schrödinger-Gleichung verkauft hat. Ja? Nein. Haben Sie die Gleichung schon mal gesehen? Sagen Sie es nochmal bitte. Was meinen Sie? Also Sie erinnern sich nicht mehr, oder? Also es wäre für mich unheimlich hilfreich, wenn Sie mir sagen könnten, ob Sie das jetzt total langweilig finden, ob Sie es zum ersten Mal sehen oder ob Sie so eine ungefähre Ahnung haben, wovon ich rede. Keine Ahnung. Sehr gut. Was ich gerne im Laufe dieses Semesters mit Ihnen machen würde, ist, dass wir zum Beispiel ausrechnen können, wie sich Elektronen in einem Molekül verhalten. Ich habe Ihnen jetzt schon 90 Minuten lang erzählt, dass diese Elektronen sich wie Wellen verhalten. Das heißt, was ich nachher suche, ist zum Beispiel eine Wellenfunktion für ein Elektron, die mir erzählt, wie sich dieses Elektron verhält. Diese Wellenfunktion, Sie ahnen es schon, wird Psi heißen. Das wird ziemlich sicher nicht diese Funktion Psi von x sein, weil Sie wissen, dass sich Elektronen nicht nur in einer Dimension bewegen können, sondern zumindest mal in drei. Aber wir fangen ja mit einer didaktischen Reduktion an, um auch den Lehrämtern mal gerecht zu werden, und würden deswegen erstmal eindimensional starten. Das heißt, das hier ist eine Differentialgleichung und die Lösung dieser Differentialgleichung, Sie erinnern sich, Sie haben vorhin zu 90% gewusst, dass eine Differentialgleichung eine Gleichung ist, bei der eine Funktion Psi vorkommt und Ableitung einer Funktion d Quadrat Psi nach dx Quadrat, also eine Differentialgleichung. Wenn wir diese Differentialgleichung lösen, bekommen wir eine Wellenfunktion Psi von x. Und diese Wellenfunktion erzählt uns, wie sich die Elektronen in einem Atom zum Beispiel verhalten. Und das ist für Sie jetzt nicht so furchtbar überraschend, weil ich Ihnen am Doppelspalt gezeigt habe, dass sich Elektronen wie Wellen verhalten. Und wir finden jetzt hier gerade, ein bisschen mühsam, aber wir finden raus, wie diese Wellenfunktionen aussehen, die beschreiben, wie sich die Elektronen verhalten. Okay. Was könnten Sie an dieser Gleichung nicht wissen? Also H quer kennen Sie. H quer wäre sowas wie das Plancksche Wirkungsquantum. Haben Sie irgendwo schon mal in allgemeiner Chemie aufgeschrieben, teilen es durch 2 Pi. Sie wissen, was H quer ist. 2m. M ist die Masse des Teilchens, das Sie sich angucken wollen. Also zum Beispiel die Masse des Elektrons. Haben Sie auch schon mal irgendwo aufgeschrieben, wie groß die ist. Ansonsten können Sie es einfach nachgucken. Dann haben wir Suchen wir eine Wellenfunktion, die uns das Verhalten des Teilchens näher bringt. Das ist die Wellenfunktion Psi von x. Und hier ist der Arbeitsschritt einfach nur, nehmen Sie diese Wellenfunktion Psi von x und leiten Sie sie zweimal nach dem Ort ab. Das können Sie auch. Jetzt kommt der momentan abstrakteste Teil. Sie müssten wieder diese Wellenfunktion Psi von x nehmen und mit v von x multiplizieren. V von x ist die potenzielle Energie oder das Potential, in dem sich das Teilchen bewegt. Ich gehe nochmal zurück zu meiner Hügellandschaft. Wenn Sie irgendwie so eine ganz gleichmäßige Hügellandschaft haben, in dem Sie beschreiben wollen, dass sich ein Teilchen bewegt, dann könnten Sie zum Beispiel für dieses Potential V von x, ich weiß nicht, eine Funktion finden, die irgendwie so ein Kosinus wäre. Oder Sie haben Ihr Teilchen in ein tiefes Tal reingesperrt, dann wäre das Potential vielleicht sowas wie so eine Parabel oder sowas, wenn Sie das Tal als Parabel darstellen wollen. Oder, und jetzt kommt der große Transferschritt, wenn Sie jetzt Elektronen zum Beispiel in einem Atom beschreiben wollen, dann müssten Sie überlegen, welchem Potential sind die Elektronen in einem Atom ausgesetzt. Und wir nehmen natürlich das einfachste Atom, was uns einfällt, Wasserstoff. Dann müssten Sie überlegen, was für ein Potential spürt denn dieses Elektron. Und das ist ein elektrostatisches Potential, das ist eine Anziehung. Eine Coulomb-Anziehung zwischen dem positiv geladenen Kern und dem negativ geladenen Elektron. Und da müssten Sie halt noch wissen, wie die Formel für so ein Coulomb-Potential aussieht. Ich erinnere Sie dann bei Gelegenheit dran. Und dann könnten Sie das hier als Potential einsetzen. So. Also nochmal zurück zu unserem Elektron im Wasserstoffatom. Sie kennen dessen Masse, Sie können irgendwie eine Wellenfunktion bilden, Sie kennen das Potential, in dem sich dieses Elektron bewegt. Und dann kriegen Sie hier noch E, eine Gesamtenergie dieses Elektrons raus und dann können Sie die Gleichung lösen, kriegen Psi raus. Psi ist eine Wellenfunktion, dann wissen Sie, okay, das Elektron im Wasserstoffatom verhält sich wie eine Welle Psi von x. So, und all diese wunderbaren Errungenschaften stehen in dieser Gleichung und diese Gleichung heißt Schrödinger-Gleichung. Und wir werden im Prinzip das nächste halbe Semester nichts anderes machen, als für alle möglichen Fälle und Systeme eine solche Schrödinger-Gleichung aufzustellen, die Schrödinger-Gleichung zu lösen, die Wellenfunktion zu kennen, die Energie zu kennen und so weiter. Also und vielleicht so als kleine Randbemerkung an dieser Stelle, Lösungen sind zum Beispiel sowas wie die, was weiß ich, 1s oder 2pz-Orbitale. Einfach um mal anzuknüpfen. Ja. Sie haben natürlich in den chemischen Vorlesungen davon irgendwie schon was gehört, wie man sich das so vorstellen kann. Und da haben Sie da irgendwelche Keulen gemalt. Das wissen Sie, was ich meine. Ne? Ja, und wir können. Und da würde ich jetzt Sie schon gerne irgendwie für begeistern. Wir können ausrechnen, wie diese Keulen aussehen, indem wir die Schrödinger-Gleichung lösen und wissen, was Psi von x ist. Also das wäre jetzt sozusagen mein Angebot an Sie, wie Sie diese Veranstaltung mit Ihren anderen Lehrveranstaltungen verknüpfen können. Aber wir haben noch ein bisschen Weg. Im Moment sind wir irgendwie bei was sehr Eindimensionalem. Von hier nach hier. Also erstmal muss ich sagen, wäre das eine Frage, die jetzt für Sie gar nicht so furchtbar wichtig ist. Ja? Also Sie müssen es in den Übungen machen und Sie müssen natürlich in der Klausur nachher irgendwie sowas rechnen. Da dürfen Sie keinen Fehler machen, aber im Prinzip steckt da jetzt nichts wahnsinnig Spannendes dahinter. Also das sind keine mathematischen Operationen, die Sie irgendwie vom Hocker hauen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, was ist passiert? Wir haben in dieser Gleichung das H durch 2 Pi ersetzt durch H quer. Und wir haben statt Phi von x Psi von x geschrieben und haben dann neu sortiert. Also neu sortiert würde bedeuten, dass ich zum Beispiel den Term mit dem e hier jetzt auf die rechte Seite gebracht habe, dann mit irgendeinem Minus multipliziert, mit irgendeinem h quer Quadrat durch 2m multipliziert. Und wenn Sie das alles irgendwie ordentlich machen, dann sehen Sie, dass diese beiden Zeilen gleich sind. Also die Frage war, ob ich ein einfaches Beispiel geben kann, wie man diese Gleichung lösen kann. Die Antwort lautet natürlich, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt. Ich würde gerne noch ein bisschen Ihnen Background liefern, bevor ich mit ersten Beispielen anfange. Aber also es ist jetzt auch nicht so furchtbar schwierig. Ja? Wir können mal eben reingucken. Wir suchen eine Funktion, deren zweite Ableitung summiert mit der Funktion wieder die Funktion gibt. Das heißt, wir suchen irgend so eine Funktion, deren zweite Ableitung irgendwie so ähnlich ist wie die Funktion selbst. Das heißt, da klingelt bei Ihnen natürlich sofort irgendwie an, naja, das könnte irgendwie so eine Sinusfunktion sein, wenn ich die zweimal ableite, kommt wieder irgendwie ein Sinus raus oder eine E-Funktion, irgendwie sowas. Und dann werden wir in unseren Fällen eigentlich die Lösung immer raten. Und dann wir raten irgendwie, also was weiß ich, würde jetzt vorschlagen, die Lösung ist a mal e hoch i kx zum Beispiel. Und dann könnten Sie mal einsetzen, wenn Sie für jedes Psi hier a mal e hoch i kx einsetzen, ob dann die Gleichung stimmt. So könnte man vielleicht erstmal die Mathe ein bisschen zur Seite bügeln. Ah, was ist das V? Das V ist das Potenzial, in dem sich das Teilchen bewegt. Und jetzt kommt sozusagen Ihr großer Augenblick. Sie können sich dann wünschen, welches System Sie beschreiben wollen. Sie können zum Beispiel sich sagen, ich möchte gerne das Elektron im Wasserstoffatom beschreiben. Dann würden Sie für das V einsetzen die Coulomb-Wechselwirkung zwischen dem Elektron und dem Kern. Oder Sie können sagen, ich möchte gerne die Wellenfunktion von einem Elektron in einem Anthrazen-Molekül beschreiben. Dann müssten Sie für das Potential einsetzen, was das Elektron alles in diesem Anthrazen-Molekül spürt. Da müssten Sie sich überlegen, welche Wechselwirkungen auftreten. Also, ohne das jetzt irgendwie ausxen zu wollen, wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, Sie nehmen ein H2-Molekül, ja, dann müssten Sie irgendwie aufschreiben, okay, ich habe irgendwie einen Kern, ich habe noch einen Kern, ich habe ein Elektron, ich habe ein Elektron, dann gibt es eine Coulomb-Wechselwirkung hier dazwischen und es gibt eine Coulomb-Wechselwirkung hier dazwischen und da und dann habe ich die noch vergessen und die gibt es noch und die kann ich noch aufschreiben und dann müssten Sie all diese Coulomb-Wechselwirkungen irgendwie in dieses V reinstecken und dann können Sie ausrechnen, wie sich die Elektronen in diesem Molekül verhalten. Und das machen wir natürlich und Sie wissen auch schon, wie wir anfangen. Wir fangen an mit dem freien Teilchen. Das freie Teilchen beschreibt ein Teilchen, was allein im Universum ist, auf das keinerlei Kräfte wirken. Was können Sie über das Potential V von x für ein isoliertes Teilchen, was keinerlei Wechselwirkungen hat, sagen? Ja, bitte? Es könnte 0 sein, könnte es auch 7 sein. Ja, könnte es. Ja, weil die Kraft irgendwas mit der Ableitung des Potentials zu tun hat. Sie erinnern sich? Also, wenn Sie, ich nehme nochmal meinen Ball, auf eine waagrechte Ebene setzen, dann passiert gar nichts. Wenn die Ebene schräg ist und die Ebene entspricht in dem Fall dem Potential und Sie legen den Ball drauf, dann wirkt eine Kraft auf den. Also, Kraft und Ableitung des Potentials sind sehr direkt verknüpft miteinander. Und das heißt, für das freie Teilchen würden wir das Potential konstant wählen. Ich würde mich aber an Ihrem Vorschlag, weil wir den Energienullpunkt ja völlig frei wählen können, anschließen und würde nicht 7 nehmen, weil es dann hässlicher zu rechnen ist, sondern 0. Aber ja, genau. Ich wollte Sie gerne noch auf einen Punkt aufmerksam machen, der Ihnen vielleicht bisher noch nicht aufgefallen ist. Aber wir diskutieren ja die ganze Zeit Wellen und wir sagen, okay, wir können so eine Schrödinger-Gleichung aufstellen, können dann die Welle rausfinden, mit der wir irgendein Elektron beispielsweise beschreiben können. Und was jetzt auffällt, ist, dass in dieser Schrödinger-Gleichung nur noch ein Psi von x steht. als Wellenfunktion. Und das würde für Sie vielleicht komisch aussehen, weil eine Welle natürlich immer auch irgendwie ein zeitabhängiges Phänomen ist. Und das liegt daran, dass wir irgendwie drei Rechenschritte vorher für unsere Wellenfunktion ein Psi von x mal Cosinus Omega t hatten. Das Cosinus Omega t stand auf beiden Seiten der Gleichung. Wir haben es wegdividiert. Und tatsächlich hätten wir eben immer noch sowas wie Phi oder Psi von x mal Cosinus Omega t. Das heißt, wir haben für die Wellenfunktion hier nur den ortsabhängigen Anteil stehen. Und Sie wüssten im Hinterkopf, ah ja, den muss ich immer noch mit irgendeiner zeitlichen Modulation multiplizieren, um da eine Welle rauszubekommen. Sie werden Beispiele sehen. Dann hatte ich Ihnen gesagt, dass unser Einstieg deswegen stehende Wellen nutzen soll, weil wir stationäre Systeme, also zum Beispiel eben ein Atom, ohne irgendeine Lichtanregung oder sowas, mit der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung, so wie sie hier steht, beschreiben können. Aber es gibt natürlich auch noch eine Schrödinger-Gleichung für zeitabhängige Systeme und ich würde Ihnen die einfach mal anschreiben, ohne das jetzt im Detail mit Ihnen diskutieren zu wollen, einfach nur, damit Sie Ihre Unterlagen vollständig haben. Das heißt, wir würden hier zur Schrödinger-Gleichung vielleicht in Klammern noch dazu schreiben können, zeitunabhängig. Und die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung kommt sofort. Die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung lässt sich schreiben als IH quer d Psi von x und t nach dt ist gleich minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat Psi von x und t nach dx Quadrat plus v von, und jetzt ist es interessant, jetzt gehen wir eben davon aus, dass das Potential v nicht nur von x, sondern auch noch von der Zeit abhängt. Und daran erkennen Sie, dass es sich um die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung handelt. Also v von x und t mal psi von x und t. Und Sie sehen eben, Sie könnten diese Hügellandschaft mit der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung beschreiben. Wenn Ihre Hügellandschaft aber jetzt auch noch plötzlich auf und ab oszillierende Hügel hätte, dann müssten Sie die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung mit v von x und t verwenden. Wenn wir stationäre Zustände angucken, ich schreibe auf, betrachte stationäre Zustände, dann muss sowohl die zeitunabhängige als auch die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung gelten. Damit alle sicher sind, würde ich hinter diese Gleichung noch eben noch einmal hinschreiben, zeitabhängige Schrödinger-Gleichung. Und dann betrachten wir die stationären Zustände und dann gilt sowohl die zeitabhängige als auch die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung. Ich nehme deswegen die linke Seite der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung, also das IH quer d Psi nach dt, IH quer d Psi nach dt und setze das gleich mit der rechten Seite der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung, nämlich e Psi von x und t. Und für diese stationären Zustände gilt eben, dass wir eine stehende Welle angucken. Und stehende Welle heißt, dass ich die Wellenfunktion Psi von x und t schreiben kann als Phi von x mal f von t. Und wenn ich das einsetze, dann bekomme ich IH quer d f von t nach dt ist e mal f von t. Was ist da passiert? Ich habe jetzt für psi in diese Gleichung hier phi mal f von t eingesetzt. Auf der linken Seite wird nach t abgeleitet. Phi hängt nicht von t ab, das heißt, hier steht einfach noch ein phi von t. Und auf der rechten Seite steht sowieso nur ein phi von t. Ich teile durch phi von t und übrig bleibt nur noch diese Differentialgleichung für f von t. Und die kann ich lösen. Sie sehen, wir haben irgend sowas wie die Ableitung der Funktion entspricht der Funktion. Das sieht nach einer e-Funktion aus. Ich habe hier i als Vorfaktor, das heißt, es muss irgendwie eine komplexe e-Funktion sein. Und dann kann man mal probieren, ob f von t gleich e hoch minus i e durch h quer t passt. Und ja, das passt. Das heißt, wir haben gerade eben ausgerechnet, wie der Zeitanteil an dieser Welle aussieht und können das jetzt einfach wieder einsetzen. Das heißt, die Funktion psi von x und t kann ich schreiben als phi oder psi von x mal e hoch minus i e durch h quer t. Und das ist genau wieder diese stehende Welle, die Sie erwartet hätten. Also die Frage oder die Bitte war, ich soll alles nochmal kurz zusammenfassen. Können Sie es ein bisschen einschränken noch?
Ja, also bei den
stationären Zuständen. Stationäre Zustände, ja. Ich habe Ihnen einfach, ohne das jetzt irgendwie abzuleiten, gesagt, im Allgemeinen gilt die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung. Die steht auf dieser Tafel, oberste Zeile. Diese zeitabhängige Schrödinger-Gleichung gilt. Und ich hatte Ihnen relativ ordentlich aufgeschrieben, wie man zur zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung kommt. Die steht hier oben. Für stationäre Systeme, und das ist vielleicht noch eine ganz wichtige Information für Sie, in dieser Vorlesung beschäftigen wir uns ausschließlich mit stationären Systemen. Für stationäre Systeme gilt, dass beide Gleichungen gelten. Die linke Seite dieser Gleichung, ih quer d psi nach dt, habe ich einfach abgeschrieben. Die steht hier. Die rechte Seite der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung habe ich noch ein bisschen angestarrt und habe gesehen, dass die rechte Seite dieser Gleichung gerade die linke Seite der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung ist. Und deswegen habe ich statt diesem Ausdruck hier die rechte Seite der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung hingeschrieben. Deswegen steht hier e psi von x und t. Jetzt habe ich eine Gleichung und behaupte, diese Gleichung lässt sich lösen, indem ich eine stehende Welle einsetze. Stehende Welle heißt, ich habe einen Zeitanteil und ich habe einen Ortsanteil. Also setze ich in diese Differentialgleichung für psi phi mal f ein. Überall, wo psi steht, würde jetzt phi mal f stehen. Und dann sehe ich, dass auf beiden Seiten phi von x steht und dividiere durch phi von x. Und was übrig bleibt, ist ih quer df nach dt ist e mal f von t. Das ist eine Differentialgleichung, die kann ich lösen. Die Lösung ist, dass f von t e hoch minus i e durch h quer t ist. Wenn Sie das nicht glauben, können Sie es einfach einsetzen. Sie können diese Funktion hier an den Stellen f einsetzen und sehen, dass die Gleichung erfüllt ist. Dieses f ist der Zeitanteil f von meiner Wellenfunktion psi von x und t. Der Ortsanteil ist phi von x. Und jetzt kenne ich f von t und sage, okay, dann ist psi von x und t dieser Ortsanteil, den ich nicht kenne, mal dieser komplexen e-Funktion. Diesen Ortsanteil phi von x können Sie aber ausrechnen, weil ja die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung gilt und Sie hier eine Differentialgleichung haben für den Ortsteil. Psi von x, psi von x, psi von x. Wir werden in dieser Vorlesung immer im Hinterkopf haben, dass wir immer von stehenden Wellen sprechen, die diesen Zeitanteil haben, werden den aber immer weglassen, werden uns nur die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung angucken, werden Psi von x ausrechnen und dann erinnern, dann können Sie irgendwann fragen, ja, und wie, was ist mit dem Zeitanteil? Dann sagen Sie, ah, der Zeitanteil ist immer e hoch minus i e durch h quer t. Und ich werde das praktisch nie machen, ja, aber Sie wüssten eben, wenn Sie wissen wollen, was ist der Zeitanteil, dann steht der da. Und wir beschäftigen uns im Weiteren im Wesentlichen nur noch mit dem Ortsanteil. Die Frage war, warum ist die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung komplex und die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung reell? Ich habe ein bisschen das Wort im Munde umgedreht, um auf einen Punkt hinzuweisen. Beide Gleichungen sind im Allgemeinen komplex. Sie sehen es hier nur nicht, im Gegensatz zur zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung, weil hier das I ganz offensichtlich dasteht und jedem zeigt, okay, komplex. Dieses Psi hier kann aber durchaus komplex sein. Also es fällt nur hier sozusagen mehr ins Auge. Und um es also auf einen ganz einfachen Punkt zu bringen, quantenmechanische Wellenfunktionen sind im Allgemeinen komplex. Und wir werden Beispiele sehen und Sie werden sehen, das stört eigentlich gar nicht, weil man rechnet einfach damit und kommt trotzdem zu den richtigen Ergebnissen. Kapitel 3, Operatoren, observable Eigenfunktionen, Eigenwerte. Was ist ein Operator? Ein Operator ist ein Begriff für eine mathematische Operation. Ein Operator könnte zum Beispiel sein, sowas wie zähle 3 dazu. Dann wäre der Operator im mathematischen Sinne plus 3. Oder der Operator könnte sein, leiten Sie nach x ab. Dann wäre der Operator d nach dx. Also es ist ein bisschen hochtrabend, diesen Begriff jetzt hier einzuführen, aber Sie wüssten jetzt, was Sie damit anfangen können. Also wir gucken mal hier drüben hin. Sie sehen hier eine Menge Operatoren. Ja? Dieser Operator hier würde sagen, leiten Sie nach t ab. Dieser Operator würde sagen, multiplizieren Sie mit h quer. Dieser Operator würde sagen, multiplizieren Sie mit i. Okay? Kein großes Geheimnis. Also, Operatoren können wir abhaken. Jetzt ist die Frage, was sind Observable? Observable sind messbare Größen. Also zum Beispiel Energie oder Impuls oder Ort und so weiter. Und an dieser Überschrift erkennen Sie schon, dass in der Quantenmechanik Operatoren und Observable zusammengehören. Oder mit anderen Worten, in der Quantenmechanik ist jeder messbaren Größe ein Operator zugeordnet. Es gibt also einen entsprechenden Operator mit entsprechendem Operator. Und den Operator nenne ich mal O. Und in meiner Vorlesung würden Sie Operatoren immer daran erkennen, dass ich so ein kleines Dach oben drüber mache. Also im Moment sollten Sie mitgenommen haben, zu jeder messbaren Größe gibt es in der Quantenmechanik einen zugehörigen Operator. Dieser Operator wird auf die Wellenfunktion angewandt, sodass wir eine Eigenwertgleichung bekommen. Ich schreibe mal auf. Ich wende den Operator O auf eine Wellenfunktion Psi an und bekomme dann einen Eigenwert A multipliziert mit der Wellenfunktion Psi. Das wäre so eine typische Eigenwertgleichung. Und ich suche jetzt Wellenfunktionen Psi, die, und jetzt gehe ich zurück zur Überschrift, Eigenfunktionen sind, und zwar Eigenfunktionen zu diesem Operator mit einem Eigenwert A. Ich bringe Ihnen gleich Beispiele, dann wissen Sie, was ich meine. An der Stelle muss ich noch darauf hinweisen, dass es für diese Eigenwertgleichung eventuell viele Lösungen gibt. Also viele Wellenfunktionen Psi, die Eigenfunktionen zum Operator O sind und verschiedene Eigenwerte aufweisen. Deswegen, damit wir den Überblick behalten, würde ich die gerne durchnummerieren. Ich würde die gerne Psi 1, Psi 2, Psi 3 nennen. Und Sie raten schon, dass zur Eigenfunktion Psi 3 dann der Eigenwert A3 gehört, damit wir die Buchhaltung richtig haben. Und dementsprechend füge ich hier einen Index N ein. Also die zum Beispiel neunte Eigenfunktion zum Operator O hat dann den Eigenwert A9. Es tauchte die Frage auf, wie ist es mit komplexen oder realen Schrödinger-Gleichungen. Ich habe hier eine gute Nachricht für Sie. Für jeden quantenmechanischen Operator O, der zu einer messbaren Größe zählt, sind die Eigenwerte reell. Ich werde Ihnen ein Beispiel zeigen. Und natürlich kennen Sie schon ein Beispiel. Ich schreibe Ihnen das eben auf. Ein Beispiel kennen Sie schon. Und zwar den Operator für die Gesamtenergie. Ich zeige Ihnen das. Wir hatten als zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung die Gleichung, die ich gerade in Ihr Blickfeld fahre. Diese Schrödinger-Gleichung. Und diese Schrödinger-Gleichung ist genau eine solche Eigenwertgleichung. Der Operator O ist hier drin versteckt. Und dieser Operator O, angewandt auf die Wellenfunktion Psi, soll gleich sein einem Eigenwert mal der Wellenfunktion Psi. Ich schreibe das vielleicht nochmal ein bisschen hübscher auf. Also, wenn ich die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung aufschreibe als minus h quer Quadrat geteilt durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat plus v von x, Klammer zu, angewandt auf Psi von x, ist das e mal Psi von x. Und jetzt sehen Sie, haben wir in der geschweiften Klammer einen Operator. Das hier ist der Operator für die Gesamtenergie. Dieser Operator auf die Gesamtenergie wird angewandt auf eine Wellenfunktion und ergibt dann einen reellen Eigenwert mal der Wellenfunktion. Also worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, dass Sie erkennen, dass die Struktur der Gleichung hier oben, dieser Eigenwertgleichung, Operator auf Wellenfunktion gibt Eigenwert mal Wellenfunktion, genau hier unten nochmal steht, nämlich Operator auf Wellenfunktion gibt Eigenwert mal Wellenfunktion. Und dieser Operator für die Gesamtenergie entspricht eben diesem Operator und der reelle zugehörige Eigenwert entspricht dem Energieeigenwert. Diese Gleichung hier hat auch wieder mehrere Lösungen, deswegen würde ich gerne die Psis mit einem Index n versehen und auch die Energie mit einem Index n. Und ich würde gerne das Ganze noch ein bisschen kompakter schreiben. Sie können diesen Operator für die Gesamtenergie, weil der so unheimlich wichtig ist, auch als Hamilton-Operator bezeichnen. Und der wird abgekürzt mit einem H, wie Hamilton. Und weil es ein Operator ist, bekommt er ein Dach. Und dieser Hamilton-Operator wirkt auf die Funktion Psi n von x und ergibt dann den n-ten Energie-Eigenwert mal Psi n von x. Und das hier ist eine kompaktere Form der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung, bei der wir eben dieses Zeug, was in dieser geschweiften Klammer steht, einfach als Hamilton-Operator zusammenfassen. Also auch das hier ist eine Form der Schrödinger-Gleichung. Jetzt fehlt Ihnen vielleicht ein bisschen die Erfahrung mit solchen Eigenwertgleichungen, wie Sie sie hier oben sehen. Also die Frage, die sich immer stellt, ist eine bestimmte Funktion Eigenfunktion zum Operator und wenn ja, zu welchem Eigenwert? Und dafür würde ich Ihnen gerne zwei Beispiele zeigen. Das Beispiel sieht so aus, dass wir einen Operator haben, der d Quadrat nach dx Quadrat heißt und eine Funktion psi von x ist gleich a mal e hoch ikx plus b mal e hoch minus ikx. Meine Frage ist jetzt, ist die Funktion Psi von x eine Eigenfunktion zu diesem Operator? Und wenn ja, zu welchem Eigenwert? Da brauchen Sie gar nicht viel überlegen, wie das funktioniert. Ich schreibe die Eigenwertgleichung auf. Also die Behauptung ist, dass ich den Operator anwende, also d² nach dx² auf a mal e hoch ikx plus b mal e hoch minus ikx. Das kann ich einfach erstmal ausrechnen. Also ich rechne aus, was passiert, wenn ich diese Funktion zweimal nach dem Ort ableite. Dann gibt es ein Klammer auf ik Quadrat oder ein Klammer auf ik Klammer zu Quadrat. A mal e hoch ikx. Das ist die Ableitung des vorderen Summanden. Und dann kommt plus Klammer auf minus ik Klammer zu zum Quadrat mal b mal e hoch minus ikx. Also an der Stelle ist nichts anderes passiert, als dass ich die Funktion hier in der Klammer zweimal nach x abgeleitet habe. Und jetzt kann ich das Ganze umstellen. Nämlich in der Art, dass d² nach dx² psi von x gerade ik² gibt minus k², minus ik² gibt auch minus k². Ich habe also minus k² mal, Klammer auf, oder ich schreibe es direkt kompakt, minus k² psi von x. Haben Sie an der Stelle Fragen zur Mathematik oder würden Sie mir da vertrauen wollen? Passt, ja? Also ich ziehe hier einfach das k² nach vorne und bekommen diese Gleichung. Meine Frage an Sie wäre jetzt, ist Psi eine Eigenfunktion zum Operator d² nach dx²? Und die Antwort lautet ja, ist sie, weil für eine Eigenfunktion gegeben sein muss, dass der Operator angewandt auf die Eigenfunktion einen Eigenwert mal der Eigenfunktion ergibt. Und Sie sehen, ich wende den Operator auf Psi an und bekomme einen Eigenwert mal der Eigenfunktion. Also die Antwort lautet, Psi ist Eigenfunktion zum Operator d² nach dx² und der Eigenwert ist minus k². Da haben Sie eine Frage dazu. Also ich habe mir einfach irgendeine beliebige Funktion ausgesucht. Das spielt keine Rolle. Also es ist wirklich nur ein Beispiel, dass Sie sehen, okay, wir prüfen mal, ob diese beliebige Funktion Eigenfunktion zu diesem Operator ist und didaktisch geschickt habe ich das Beispiel so gewählt, dass es eine Eigenfunktion ist zu diesem Eigenwert. Haben Sie noch Fragen dazu? didaktisch noch geschickter, zeige ich noch ein zweites Beispiel. Und ohne irgendwie zu rechnen, ist Ihnen natürlich jetzt schon klar, naja, jetzt muss ein Beispiel kommen, wo Psi keine Eigenfunktion ist. Ja? Aber ich x es trotzdem mit Ihnen durch. Und mein Beispiel soll sein, ich nehme jetzt einen anderen Operator O. Also Beispiel 2. Der Operator soll sein d nach dx. Und die Frage ist, ob psi von x ist gleich a mal e hoch ikx plus b mal e hoch minus ikx eine Eigenfunktion zu diesem Operator ist. Das heißt, ich rechne wieder los, ich rechne aus, was ist denn d psi von x nach dx? Und das ergibt i mal k mal a mal e hoch ikx minus i mal k mal b mal e hoch minus ikx. Und da kann ich jetzt noch ein bisschen ausklammern wieder, das ist i k mal Klammer auf a mal e hoch ikx minus b mal e hoch minus ikx, Klammer zu. Was mir ganz wichtig wäre und meinem Arbeitstag heute zu einem erfolgreichen Arbeitstag machen würde, wäre, wenn Sie erkennen würden, dass psi keine Eigenfunktion ist. Warum nicht? Weil die Funktion psi von x ist a mal e hoch ikx plus b mal e hoch minus ikx. Wenn ich jetzt den Operator d nach dx auf die Funktion anwende, kommt irgendein Vorfaktor raus. Das ist noch okay. Das ist genauso wie in unserem Beispiel hier drüben. Da war der Eigenwert minus k². Aber a mal e hoch ikx minus b mal e hoch minus ikx hat mit unserer Funktion psi nichts mehr zu tun. Weil in der Funktion psi von x hier ein Plus steht. Hier steht aber ein Minus. Und daran erkennen Sie, dass die Funktion psi keine Eigenfunktion zu dem Operator d nach dx ist. Ich habe noch einen wichtigen Hinweis, den ich an dieser Stelle gerne aufschreiben möchte, nämlich der Hinweis, Achtung, Operatoren kommutieren nicht. Ich schreibe es erstmal auf, dann bespreche ich mit Ihnen, was damit gemeint ist. Achtung, im Allgemeinen kommutieren Operatoren nicht. Das heißt, im Allgemeinen ist es ein Unterschied, ob Sie erst den Operator A auf eine Wellenfunktion anwenden und dann den Operator B auf das Ergebnis oder ob Sie erst den Operator B auf eine Wellenfunktion anwenden und dann den Operator A. Das wäre sehr wichtig. Ja? Also bitte, wenn Sie Gleichungen mit Operatoren sehen, dann achten Sie darauf, dass Sie die Reihenfolge der Operatoren nicht vertauschen bei Ihren Rechenoperationen, weil Sie sonst im Allgemeinen nicht das gleiche Ergebnis bekommen. Eine wichtige Eigenschaft quantenmechanischer oder Eigenfunktionen quantenmechanischer Operatoren ist, dass diese orthogonal sind. Ich schreibe das eben auf. Eigenfunktionen zu quantenmechanischen Operatoren sind orthogonal. Was heißt das? Das bedeutet, wenn Sie das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über die ite Eigenfunktion psi i des quantenmechanischen Operators von x bzw. das komplex konjugierte, also psi i Stern nehmen, multiplizieren mit einer anderen Eigenfunktion psi j von x zum gleichen Operator und führen das Integral dx aus, dann kommt 0 raus. Das ist für Sie nur eine Rechenhilfe, weil wir ganz viel damit beschäftigt sein werden, dass wir irgendeinen quantenmechanischen Operator aufstellen, zum Beispiel den Operator für die Gesamtenergie, dazu Eigenfunktion Psi n finden, also die Psi 1, Psi 2, Psi 3, Psi 4 und so weiter. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie zum Beispiel sich Psi 1 und Psi 4 miteinander verhalten, dann können Sie als Rechentrick diesen Ausdruck verwenden. Sie wüssten nämlich, Psi 1 und Psi 4 sind orthogonal. Das heißt, Psi i Stern Psi j integriert von minus unendlich bis plus unendlich gibt 0. Mir leuchtet ein, dass Sie an dieser Stelle noch nicht zu würdigen wissen, wie wichtig diese Rechenhilfe sein wird. Das ist aber auch nicht so schlimm. Also ich lasse Sie da nicht alleine. Ja? Mir ist klar, dass Sie sich an dieser Stelle in der Vorlesung ein bisschen verloren fühlen. Das ist nicht so furchtbar schlimm. Ja? Die Übungen, die wir mit Ihnen machen, sind momentan nur Mathe. Das heißt, wir lassen Sie zum Beispiel ausrechnen, ob irgendwelche Eigenfunktionen, irgendwelche Eigenwerte die haben und so weiter. Sie müssten einfach noch ein bisschen Geduld haben und müssten darauf vertrauen, dass wir damit viele, viele chemische Probleme lösen können. Die Frage ist mir sehr recht. Also die Frage ist, was unterscheidet eine Funktion von einer Eigenfunktion oder was ist das Besondere an einer Eigenfunktion? Das Besondere an einer Eigenfunktion ist, dass, wenn ich einen Operator auf diese Eigenfunktion anwende, kommt ein Vielfaches der Eigenfunktion raus. Das sehen Sie am hübschesten hier oben. Das hier gilt absolut nicht für jede Funktion. Also wenn Sie irgendeinen Operator, zum Beispiel d nach dx, anwenden auf irgendeine Funktion, zum Beispiel x Quadrat, nehmen wir die Funktion x Quadrat, und Sie wenden den Operator d nach dx an, dann kommt sowas raus wie 2x. Ja? Und 2x ist was ganz anderes als x Quadrat. Deswegen wäre x Quadrat keine Eigenfunktion zum Operator. Aber es gibt die Kombination von ganz besonderen Funktionen, das sind nämlich die Eigenfunktionen und einem Operator, bei denen gilt, ich wende einen Operator auf die Eigenfunktion an und es kommt ein Vielfaches dieser Eigenfunktion raus. Und das sehen Sie hier, wenn Sie d² nach dx² als Operator nehmen, Sie nehmen diese Funktion, wenden den Operator auf diese Funktion an, dann kommt wieder die Funktion raus, nur mit einem Vorfaktor. Und Funktionen zu einem Operator, die diese Bedingung hier erfüllen, die nennt man Eigenfunktionen. Und wieder gilt natürlich, Sie sehen jetzt noch nicht so ganz, was es mit Molekülen zu tun hat. Aber das wird noch kommen. Also mittwochs können Sie ganz beruhigt sein. Mittwochs werde ich auf keinen Fall überziehen, weil ich jetzt direkt im Anschluss die PC3 noch habe, wo ich natürlich auf keinen Fall zu spät kommen will. Ich würde also immer nur freitags überziehen. In dem Sinne, schönen Tag.